Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 8. Vers der 66. Sure, der Sure Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der ebenfalls voller guter Mahnung ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. O ihr, die ihr gläubig seid, kehrt zurück zu Gott in aufrichtiger Reue. Vielleicht wird Gott euch eure Sünden vergeben und euch in Paradiesgärten, in denen zu Füßen der Bäume Bäche fließen, eintreten lassen. An jenem Tag, da Gott den Propheten und die, welche ihm Glauben schenkten, nicht beschämt sein lassen wird. Ihr Licht wird zu ihrer Rechten und ihnen vorauseilen, und sie werden sprechen: O Herr, mach unser Licht vollkommen und vergib uns, denn du bist aller Dinge mächtig.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Website pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm am Donnerstag, dem 1. Juli 2021, gleich dem 10. Tier 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten, danach folgt ein Interview. Anschließend geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie eine weitere Folge aus unserer Sendereihe »Deswegen ewiges Wunder«. Dann geht es weiter mit unserem Sonderbeitrag »Was hat Corona alles mit uns gemacht?« Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans UN-Gesandter USA müssen garantieren, sich nie wieder aus JCPOA zurückzuziehen. Kommandeur der iranischen Marine, USA müssen ungerechtfertigte Präsenz im Persischen Golf beenden. OIC verurteilt neue israelische Abrissoperationen im besetzten Al-Quds. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans UN-Gesandter, USA müssen garantieren, sich nie wieder aus JCPOA zurückzuziehen. Für einen erfolgreichen Abschluss der laufenden Gespräche in Wien zur Wiederbelebung des Abkommens sei eine Garantie der USA, nie wieder einseitig aus dem Atomabkommen von 2015 auszutreten, entscheidend, sagte Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen. In einem Gespräch mit Reportern nach einer Sitzung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen am Mittwoch wiederholte Majid Takht-Ravanchi, dass der Rückzug der USA aus dem Atomabkommen, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bekannt ist, illegal sei und gegen internationale Vorschriften verstoße. Die USA haben den JCPOA illegal, irrational und ohne Grund verlassen, sagte er. Takht-Ravanchi sagte, jetzt wo wir über eine Rückkehr zum JCPOA sprechen, ist es unser natürliches Recht, dass uns Zusicherungen und eine Garantie gegeben werden, dass nicht so etwas nie wieder wiederholt wird. Eine Wiederholung wird einerseits zu wirtschaftlichen und humanitären Verlusten führen und andererseits die internationalen Beziehungen beeinträchtigen, sagte er. Die Notwendigkeit einer US-Garantie ist ein eindeutiges Prinzip, das von Iran in den letzten Jahren betont wurde. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hielt am Mittwoch eine Sitzung ab, um den Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung der Resolution 2231 zur Unterstützung des JCPOA zu erörtern. Antonio Guterres forderte die Vereinigten Staaten auf, ihre Sanktionen gegen Iran wie im Atomabkommen vereinbart aufzuheben und die Ausnahmeregelungen in Bezug auf den Ölhandel mit der Islamischen Republik Iran und für nukleare Nichtvereinbarungsprojekte zu verlängern. Kommandeur der iranischen Marine. USA müssen ungerechtfertigte Präsenz im Persischen Golf beenden. Der Kommandant der iranischen Marine forderte ein Ende der Präsenz außerregionaler Streitkräfte, insbesondere der Vereinigten Staaten im Persischen Golf, und sagte, sie hätten nur Instabilität in der Region verursacht. Während der Persische Golf und das Meer von Oman eine sichere und stabile Region sind, haben wir in den letzten Jahren eine zunehmende Unsicherheit im Golf von Aden und in der Babel-Mandab-Straße erlebt und deshalb verstehen wir den Grund für die Präsenz von Koalitionstruppen am Persischen Golf nicht, Wir glauben, dass der Hauptzweck ihrer Anwesenheit darin besteht, den Dialog zwischen den effektiven Marinen zu untergraben, sagte Konteradmiral Hossein Khonsadi am Mittwoch. Er machte die Bemerkungen bei einem Treffen mit dem Generalstabschef der französischen Marine, Admiral Pierre Vandier, am Rande des Marinesymposiums im Indischen Ozean, IONS, das auf der Insel Réunion, eine überseeische Region Frankreichs im Indischen Ozean, stattfand. Der hochrangige Kommandant sagte, heute sind eine Reihe amerikanischer und europäischer sowie französischer Schiffe in der Region des Persischen Golfs präsent, aber wir überwachen und behalten wachsame Auge auf all ihre Bewegungen und Schiffe. Der französische Kommandant lobte einerseits die Leistung Irans während seiner Präsidentschaft des IONS-Gipfels und forderte eine verstärkte Kommunikation und Interaktion zwischen der iranischen und französischen Marine, um die Spannungen in der Region abzubauen. Er sagte, der ehemalige US-Präsident Donald Trump habe Washingtons Verbündete aufgefordert, Truppen in die Region zu entsenden, um den Druck auf Iran zu erhöhen, aber die französische Regierung sei geringfügig von der US-Politik zurückgetreten. UIC verurteilt neue israelische Abrissoperationen im besetzten Al-Quds. Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit OIC hat neue israelische Abrissoperationen gegen palästinensische Häuser und Gebäude angeprangert, von denen möglicherweise weitere im Viertel Silwan des besetzten Ost-Al-Quds, Ost-Jerusalem, geplant sind. Am Dienstag zerstörten israelische Bulldozer zusammen mit Polizeikräften ein Gebäude in Silwans Stadtteil Al-Bustan, in dem sich eine Metzgerei im Besitz einer palästinensischen Familie befand. Nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds wurden bei Auseinandersetzungen 13 palästinensische Demonstranten verletzt. Bei Zusammenstößen mit israelischen Polizisten wurden auch 3 Palästinenser festgenommen. Der Anwalt von Al-Quds, Daniel Seidemann, sagt, dass etwa 90 Gebäude in Bustan vor dem Abriss stehen könnten. Am Mittwoch sagte das OIC-Generalsekretariat, der Abriss palästinensischer Häuser und Einrichtungen durch die israelische Besatzungsmacht in Bustan sei eine Erweiterung der Deportation der Ureinwohner von Al-Quds, um die Judaisierung und koloniale Siedlungsentwürfe umzusetzen, mit dem Ziel, die demografische, geografische und die rechtliche Realität der heiligen Stadt zu verändern. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihre Verantwortung wahrzunehmen, dem palästinensischen Volk internationalen Schutz zu gewähren. Pakistans Premierminister schließt Partnerschaft mit USA im Krieg aus. Pakistans Premierminister Imran Khan erklärte, sein Land werde nie wieder eine Kriegspartnerschaft mit den USA eingehen und betonte, dass Islamabad sehr unter dem sogenannten Krieg gegen den Terror der USA in Afghanistan gelitten habe. Pakistan könnte in Frieden, aber niemals in Konflikt mit den Vereinigten Staaten ein Partner sein, sagte Khan während der Haushaltssitzung der Nationalversammlung am Mittwoch, als er die Entscheidung der vorherigen Regierung in Frage stellte, sich dem Krieg gegen den Terror der Vereinigten Staaten anzuschließen. Haben Sie uns gelobt oder unser Opfer anerkannt, als wir so viele Dienste leisteten? Stattdessen nannten Sie uns einen Heuchler und rügten uns. Anstatt uns zu schätzen, wurde Pakistan schlecht geredet, sagte er. Wir haben uns entschieden, ein Frontstaat für den amerikanischen Krieg gegen den Terror zu werden. Ich habe immer in Frage gestellt, was wir überhaupt mit dem Krieg zu tun haben. Die USA seien in Afghanistan besiegt worden und hätten versucht, Pakistan die Schuld an ihrer Niederlage abzuwälzen, sagte er, während er feststellte, dass Islamabad 70.000 Menschen geopfert und 150 Milliarden Dollar im sogenannten Krieg gegen den Terror verschwendet habe. Er sagte, Islamabad habe während des Kriegs nicht den Mut gehabt, Nein zu den USA zu sagen und belog ständig das Volk. Wir müssen verstehen, dass eine Nation, wenn sie sich selbst nicht respektiert, von der Welt nicht respektiert wird. Wir wollen nur, dass in Afghanistan Frieden herrscht und das liegt in unserem besten Interesse, sagte der pakistanische Premierminister. Damaskus behält sich unveräußerliches Recht vor, besetzte Golanhöhen zurückzuerobern. Der syrische Außenminister Faisal Mekdad hat den Vereinten Nationen mitgeteilt, dass sich die Regierung von Damaskus das Recht vorbehält, die Kontrolle über die von Israel besetzte Seite der Golanhöhen zurückzuerlangen und dass die Stationierung der Friedenstruppen der Weltorganisation in diesem Gebiet eine optimale Lösung zum Problem nicht ersetzen kann. Bei einem Treffen mit dem besuchenden UN-Untergeneralsekretär für Friedenseinsätze Jean-Pierre Lacroix und dem beigeordneten Generalsekretär für den Nahen Osten, Asien und den Pazifik, Mohammed Khaled Khiari, am Dienstag in Damaskus betonte Mekdad, Die Präsenz von Friedenstruppen kann keinesfalls eine endgültige Lösung des Problems der israelischen Besatzung ersetzen. Syrien hat ein unveräußerliches Recht, die besetzten syrischen Golanhöhen an das Mutterland anzuschließen, sagte der syrische Außenminister. Er hob hervor, die grundsätzliche Position der syrischen Regierung besteht darin, die Arbeit der Friedenstruppen zu unterstützen, damit es sein Mandat vollständig umsetzt und insbesondere die israelischen Verstöße gegen das Abkommen für die Separation der Kräfte und Israels wiederholte Angriffe auf die syrische Souveränität überwacht. Lacroix seinerseits lobte die Hilfe und Unterstützung der syrischen Regierung für die Friedenstruppen. 1981 annektierte Tel Aviv die Golanhöhen einseitig, was international nicht anerkannt wurde. Putin: Ukraine wird von Westen regiert, Treffen mit Zelensky ist nutzlos. Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Bedeutung des Treffens mit seinem ukrainischen Amtskollegen Volodymyr Zelensky heruntergespielt und erklärt, dass die Ukraine effektiv unter der Führung der Vereinigten Staaten, Deutschlands und Frankreichs regiert wird. Was nützt es, sich mit Zelensky zu treffen, wenn er die volle Kontrolle über sein Land an ein externes Management abgegeben hat, sagte Putin am Mittwoch im Fernsehen. Wichtige Entscheidungen werden in Washington getroffen, teilweise auch in Berlin und Paris. Ich lehne ein Treffen mit Zelensky nicht ab, man muss nur verstehen, worüber man sprechen muss, sagte Putin. Im Jahr 2014 waren ukrainische Truppen und prorussische Kräfte in einen Konflikt in der russischsprachigen östlichen Donbass-Region verwickelt. Die Schlacht tötete nach Schätzungen der Ukraine 14.000 Menschen. Auslöser war eine Protestwelle in der Ukraine, die eine demokratische, gewählte, prorussische Regierung stürzte und durch eine prowestliche Regierung ersetzte. Die Mehrheit in diesen Gebieten weigerte sich, die neue Regierung zu unterstützen. Die neue Regierung begann daraufhin, gegen die hauptsächlich ethnischen Russischen im Osten vorzugehen, die ihrerseits zu den Waffen griffen und die beiden Regionen Donetsk und Lugansk, gemeinsam bekannt als Donbass, in selbsternannte Republiken verwandelten. Die Beziehungen zwischen Moskau und Kiew verschlechterten sich weiter, als die Schwarzmeerhalbinsel Krim nach einem Referendum im selben Jahr sich wieder Russland anschloss. Mehr als 90% der Referendumsteilnehmer stimmten für die Wiedervereinigung. Im April lud Zelensky Putin zu einem Treffen in die Ostukraine ein. Putin sagte, der ukrainische Präsident sei jederzeit in Moskau willkommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 32 Grad Celsius. In einigen weiteren Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26 Grad, Mashhad 29 Grad, Esfahan 28 Grad, Shiraz 32 Grad und Bandarabas 35 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Irgendwie kommen Teheran und Washington nicht recht zusammen. Die Atomverhandlungen haben jetzt 7 Runden gedauert und die abtretende Regierung Rouhani verkündet, alle Probleme seien gelöst. Verhandlungen können Erfolge zeigen, doch der US-Deep State entscheidet über die Durchführung, sagt der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, in unserem Interview. Heute hören Sie den dritten Teil des Interviews. Das vollständige Interview ist wie gewohnt auf unserer Website unter pastoday.com/de abrufbar.
Herr Hossel, aber auf der anderen Seite besteht dann oder würde dann die Gefahr bestehen, dass es zu einer bewaffneten Konfrontation kommt.
Der Iran wird diese bewaffnete Konfrontation nicht anfangen. Ob sie stattfindet, ganz offen gestanden, hat mit den Atomverhandlungen gar nicht so viel zu tun. Sondern da entscheidet der amerikanische Deep State, jetzt wollen wir den Iran angreifen. Und da ist das Atomprogramm eins unter mehreren. Dieses ganze Gerede von der Bombe ist sowieso ein katastrophaler Unsinn. Ja? Der Iran strebt nicht nach einer Bombe. Der Iran hat eine Technologie, die dazu führen könnte, dass man eine Bombe bauen könnte. Und ich will mal sagen, es liegt ja sehr weitgehend am amerikanischen Verhalten, wie der Iran da weiterarbeitet. Also das ist ja wirklich sehr spannend, dass ständig sozusagen der Iran herausgefordert wird. Seine Menschen werden getötet, die Verbündeten wie Syrien und Jemen und andere werden mit Krieg überzogen. Weit über jedes normale zivilisierte Maß hinaus, weit über alle rechtlichen Grundlagen für Krieg und so weiter, vollkommen egal, wenn Washington betroffen ist. Die machen, was sie wollen und so schlimm, wie sie wollen, und sie wollen es immer schlimm. Das ist die Situation. Wenn nun der Iran anfängt, sich in eine Lage zu versetzen, wo er sich verteidigen könnte, ja, dann schon ist das zu viel. Und es gab früher mal diese berühmte Beherrschungsdoktrin in der US-Militärdoktrin, dass niemand auch nur versuchen dürfe, amerikanisches Niveau zu erreichen. Jetzt haben wir aber die Lage, dass Russland in einigen Technologiefeldern in der Seestreitmacht und bei der Raketentechnik und an anderen Stellen amerikanische Technologie bereits übertroffen hat. Trotzdem hat es keinen Krieg gegeben, weil die USA den gar nicht mehr führen können. Also wir haben hier Rückzugsgefechte einer Hypermacht. Das ist wohl eine Situation. Aber tatsächlich für den Iran kommt es entscheidend darauf an, wenn es irgendwie möglich ist, ohne komplette Unterwerfung, ja, hier zu Vereinigungen und Vereinbarungen zu kommen, zusammen mit den amerikanischen Gesprächspartnern, die hier auf der westlichen Seite federführend sind. Und im Moment sieht das ganz, ganz schwierig aus. Also wir haben eine klare Maßgabe durch die Ausrichtung der neuen iranischen Regierung, dass also Kompromisse von der Art, bei denen der Iran eindeutig draufzahlt, nicht mehr zu machen sein werden. Die Struktur und Natur des ersten Atomvertrages ist so, dass der Iran gewinnt, wenn es keine weiteren Vereinbarungen gibt, weil der Iran befreit ist dann von den Fesseln dieses Abkommens. Und die USA haben hier, wie soll man sagen, das Stück Kuchen, das ihnen zustand, schon gegessen, denn sie haben diesen Atomvertrag bekommen, obwohl sie ihn nicht erfüllt haben. Aber weiteres geht natürlich in dieser Richtung nicht. Jetzt stünde eine ernsthafte Einigung ins Haus und wir sehen schon, dass die zionistische Lobby in den USA dagegen arbeitet. Das macht die ganze Sache tatsächlich schwierig. Nicht aussichtslos, aber schwierig, und ich glaube, wir kommen jetzt erst ans Eingemachte sozusagen, an die Details, um die wirklich intern und hinter verschlossenen Türen, die Delegationen wohnen ja in verschiedenen Hotels, gekämpft werden muss. Und das könnte man jetzt tun. Ich sehe auch das, was hier am Boden passiert, im Irak, in Syrien, die Bombardements, sehe ich auch, dass hier ein Krieg im Gange ist, der ganz eindeutig die Gespräche in Wien stark beeinflusst. Und es ist nicht schlecht für die Gesamtlage, dass der Iran hier ganz offensichtlich trotz enormer Mittelknappheit gezeigt hat, dass er sehr wohl in der Lage ist, auch unter diesem Riesendruck, das ist fast wie ein kleines Wunder, Washingtons wahnsinniger aggressiver Politik ein bisschen Parodie zu bieten. Und jetzt werden wir schauen, es wird sich auch diese Administration, das kann man sagen, wie die Obama-Administration, an den Iran gewöhnen müssen. Die Obama-Truppe hat richtig was gelernt. Die kamen, ich habe das mehrfach schon gesagt, arrogant und ein bisschen großmäulig in die Verhandlungen, und das Klima war eisig. Und nach etwa einem Jahr hatte man das Gefühl, okay, Amerika hat angefangen, echt zu lernen, den Gesprächspartner zu respektieren und tatsächlich solide Dinge zu tun. Und ich glaube, wir sind gerade in dieser Lernkurve. Ja? Und das, die findet eben auch militärisch statt, kann man nicht anders sagen. Sei es nun in Syrien, sei es in Jemen, sei es darin, dass jemenitische Einheiten saudische Flugplätze und sonst etwas beschießen. Das ist offenbar alles Teil eines großen mörderischen, unangenehmen und unangemessenen Spiels, in dem es darum geht, wie gehen die USA mit ihrer Macht um und lassen sie den Iran eigentlich leben oder wollen sie ihm die Luft abdrücken?
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer weiteren Folge aus unserer Sendereihe. Deswegen ewiges Wunder. Gute Unterhaltung.
Sinnvolle Wegzeichen. Besonnen gelegt. Die Welt gehorcht einer harmonischen Ordnung und hat ein Ziel. Sie ist voller Zeichen für das Wissen und die Weisheit Gottes, die ihr zugrunde liegen. Der Mensch versucht, als Statthalter Gottes auf Erden, die sinnvolle Daseinsordnung zu verstehen und ihre Gesetze und anderen Erscheinungen aufzudecken. Eines der wichtigsten Phänomene ist er selber und sind seine Fähigkeiten. Zu den wissenschaftlich gesehen erstaunlichen Aussagen des Korans gehört die Beschreibung der Entwicklung des Ungeborenen. In mehreren Suren spricht Gott über die Entwicklungsstufen des Menschen im Mutterleib, darunter in der Sure 6 An'am, der Sure 22 Hajj und 23 Mu'minun, sowie in der Sure 30 Rum und der Sure 32 Sajda. In der Sure Mu'minun heißt es im Vers 12 zunächst: Wir schufen den Menschen ja aus einem Auszug aus Lehm. Und daraufhin lesen wir in den Versen 13 und 14: Hierauf machten wir ihn zu einem Samentropfen in einem festen Aufenthaltsort der Gebärmutter. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel geronnenes Blut, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, ähnlich wie zerkautes Fleisch, dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segensreich ist Allah, der beste Schöpfer. Diese Worte über die Entwicklungsstufen des Menschen haben viele Wissenschaftler in Erstaunen versetzt. Einer von ihnen ist Dr. Keith Moore, der Vater der Embryologie, der 1984 die höchste Auszeichnung Kanadas für seine Anatomiekenntnisse erhielt. Einer der muslimischen Staaten lud ihn ein, damit er über das Thema Embryologie im Koran spricht. Zunächst zeigte er kein Interesse. Denn er war der Ansicht, dass ein Buch, das 14 Jahrhunderte alt ist, nichts Wichtiges über die Leibesfrucht sagen kann. Dies insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Embryologie erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwähnenswerte Fortschritte gemacht hat. In der Absicht, vielleicht Fehler in dem heiligen Buch der Muslime zu entdecken zu können, nahm Dr. Moore schließlich die Einladung an. Doch nach seiner Untersuchung der Verse des Korans über die Entwicklung des Embryos änderte sich seine Ansicht völlig und er stellte fest, das meiste, was über Embryologie im Koran steht, deckt sich perfekt mit den neuen Erkenntnissen dieser Wissenschaft. Es gibt auch einige Verse, zu denen ich kein genaues Wissen besitze, weil sich in der Embryologie noch niemand dazu geäußert hat. In meinen Augen kann dieses Buch, der Koran, nicht vor 400 Jahrhunderten von einer oder mehreren Personen geschrieben worden sein, sondern ist das Wort Gottes, des Allwissenden, der über alles im Bilde ist. Dr. Moore hat nichts finden können, was an dem Himmelsbuch des Islams zu bemängeln gewesen wäre. Nicht nur das. Er hat sogar aufgrund dessen, was er im Koran entdeckte, in einigen seiner Werken, darunter dem Buch Entwicklung des Menschen, wichtige Verbesserungen vorgenommen und sie in veränderter Form neu aufgelegt. Sein Buch über die Entwicklung des Menschen wurde 1982 als bestes Medizinbuch preisgekrönt. Es wurde in mehrere Sprachen übersetzt und als Lehrbuch für die Embryologie angewendet. Dr. Keith Moore sagte auf einer internationalen Ärztekonferenz, »Es ist höchst erfreulich, dass ich etwas dazu beisteuern kann, den Inhalt der Koranverse über die Entwicklung des Menschen darzustellen. Für mich ist vollkommen klar, dass diese Aussagen seitens Allah auf Muhammad herabgeschickt worden sind, denn fast das gesamte Wissen, welches den Embryo betrifft, ist selbst mehrere Jahrhunderte später noch unentdeckt geblieben. Für mich steht mit Sicherheit fest, dass Muhammad der Prophet Gottes ist.« Gemäß Dr. Moore sind die Entwicklungsstufen des Embryos, wie sie heute in den wissenschaftlichen Kreisen definiert wurden, nicht so einfach nachzuvollziehen, während der Koran eine klare und leicht verständliche Einleitung vornimmt. Gemäß dem Koran werden alle Phasen der Entwicklung des Embryos von einer überlegenen Macht, sprich Gott, gelenkt. In den Versen 7 und 8 der Sure 82 in Fetar heißt es darüber: Der Gott, der dich erschaffen und dabei zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat und dich in welcher Gestalt er wollte zusammengefügt hat. Die ersten Lebensphasen des Menschen sind die der Entwicklung seines Embryos bis zur Geburt. Danach folgen die Stillzeit und die Phase als Kleinkind, danach die Stufen des Erwachsenenwerdens und der Vollreife und des Alterns. Der Vers 5 der Sure 22, Hajj, führt diese Lebensphasen des Menschen vor Auge. Dort heißt es: O ihr Menschen, wenn ihr über die Auferweckung im Zweifel seid, so haben wir euch aus Erde erschaffen, hierauf aus einem Samentropfen, hierauf aus einem Anhängsel, hierauf aus einem kleinen Klumpen, gestaltet und umgestaltet, um es euch klar zu machen. Und wir lassen, was wir wollen, im Mutterleib auf eine festgesetzte Frist untergebracht. Danach lassen wir euch als kleine Kinder hervorkommen. Hierauf lassen wir euch heranwachsen, damit ihr eure Vollreife erlangt. Und mancher von euch wird frühzeitig abberufen, und manch einer von euch wird in das niedrigste Greisenalter gebracht, so dass er nach dem vorherigen Wissen nichts mehr weiß. Die Embryologie besagt, dass sich als erstes von allen fünf Sinnen der Hörsinn des Ungeborenen entwickelt. Das Kind im Mutterleib kann nach der 24. Woche hören. Danach entwickelt sich der Sehsinn und nach der 28. Woche reagiert die Netzhaut des Ungeborenen auf Licht. Gott hat im Vers 9 der Sura 32 Sajda diese Entwicklung des Menschen im Mutterleib wie folgt verkündet. Hierauf formte er ihn zurecht und hauchte ihm von seinem Geist ein, und er hat euch Gehör, Augenlicht und Herzen gemacht. Wie wenig ihr dankbar seid! Nachdem Dr. Moore die Wahrheiten im Koran seitens der Wissenschaft bestätigt sah, hat er an den meisten Konferenzen über die Wissenswunder im Koran teilgenommen. Zum Beispiel an einer Konferenz in Moskau, an der muslimische und nicht-muslimische Gelehrte teilnahmen. Sie wurde vom Moskauer Fernsehen ausgestrahlt. Im Gefolge dieser Konferenz sind 37 bekannte russische Wissenschaftler Muslim geworden. Als Dr. Moore auf dieser Konferenz gefragt wurde, ob er Muslim geworden sei, antwortete er: Ich bekenne, dass der Koran das Buch Gottes und Mohammed der Prophet Gottes ist. Daraufhin wurde ihm gesagt: Dann sind Sie Muslim. Dr. Moore aber erwiderte: Obwohl ich noch nicht offiziell bekannt gegeben habe, dass ich Muslim bin, stehe ich bereits jetzt stark gesellschaftlich unter Druck. Ein Jahr darauf hat der Vater der Embryologie jedoch offen bekannt gegeben, dass er den Islam angenommen hat. Inzwischen haben sich noch weitere Wissenschaftler zu den Wahrheiten im Koran bekannt. Der US-amerikanische Wissenschaftler Marshall Johnson sagt über die Koranverse, die von der Embryologie handeln: Die Beschreibungen der Entwicklungsstufen des Embryos im Koran sind kein Zufall. Nur sehr starke Mikroskope können diese Tatsachen feststellen, während der Koran 1400 Jahre zurückliegt und es damals keinerlei Mikroskope gab. Selbst das erste Mikroskop, das man erfunden hat, war nicht in der Lage, um mehr als das Zehnfache zu vergrößern und hätte nur ein undeutliches Bild vorlegen können. Es ist eine selbstverständliche Wahrheit, dass bei dem, was Mohammed verkündet, göttliche Eingebung keine Rolle gespielt hat. Der Koran ist voller Wahrheiten und Zeichen, die der Menschheit den Weg zu wahrem Glück zeigen. Die Hinweise in diesem Buch auf die Naturerscheinungen leuchten den Verständigen auf den Weg. In dem Vers 190 der Sura Ali Imran, Sura 3, heißt es: In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich klare Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Die Verse im Koran erinnern uns auch daran, dass Gott dem Menschen bei seiner Erschaffung einen Abglanz von seinen Eigenschaften als Pfand anvertraut hat. Wenn der Mensch dieses Potenzial aktiviert, erreicht er die höchsten Stufen der Vollkommenheit. Auf dieses Thema werden wir noch zurückkommen.
Hier ist Teheran, Sie hören die Stimme der Islamischen Republik Iran, verehrte Damen und Herren. Nun geht es weiter mit einem Musikstück unter dem Namen Ey Iran mit der ungefähren Übersetzung O Iran von Majid Akhshabi. Viel Spaß.
Ey, ترسایت اما آه ای لال زار من ای توفان سر عشق تو شادم با بهشت تو چون با سرنوشت تو میماند تبار من در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای ای دریای بیکران در جانم فرو بریز از مستی پیانه ای از هستی نشانه ای
Liebe Zuhörer, nun hören Sie unseren Sonderbeitrag Was hat Corona alles mit uns gemacht? Gute Unterhaltung.
Der Tourismus ist nach den beiden Weltkriegen zu einem bedeutenden Sektor für die wirtschaftliche Entwicklung geworden. Er nimmt weltweit den 4. und nach Ansicht einiger den 2. Platz unter der Industrien für Waren- und Dienstleistungsexport ein. Doch wegen Ausbruch von Covid-19 mussten sämtliche touristische Dienstleistungen eingestellt werden, vom Passagiertransport bis zur Unterkunft, dem gastronomischen und dem Unterhaltungs- und Freizeitangebot. Mehr als 75 Millionen Arbeitsplätze gerieten in der Reiseindustrie in Gefahr. Der Schaden, den die Pandemie der Tourismusindustrie zugefügt hat, wird auf 2,1 Trillionen Dollar eingeschätzt. Die UNCTAD, Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, warnte, dass der Schadensbetrag sogar auf 2,2 Trillionen Dollar ansteigen könnte. Zu den Ländern, deren Bruttonationalprodukt zu einem großen Teil vom Tourismus abhängt, und die großen Schaden davon trugen, zählen zum Beispiel Mexiko, Spanien, Italien und Australien. Aber auch Deutschland, England, Frankreich, Brasilien, Japan, Indien, Kanada, Russland und Südkorea sind verhältnismäßig stark von dieser Industrie abhängig und haben daher durch die Reisebeschränkungen größere Verluste hinnehmen müssen. Nun, da ein Teil der Weltbevölkerung gegen Corona geimpft wurde, versuchen einige Staaten, die Tourismusindustrie wieder anzukurbeln. Länder wie Britannien, Neuseeland, Australien, Estland und Litauen haben ihre internationalen Reisebeschränkungen für Touristen aus einer kleinen Anzahl anderer Staaten aufgehoben. Aber das Interesse an Reisen ist allgemein wegen Covid-19 zurückgegangen. Darum haben die Länder, die auf dem Tourismussektor Schaden erlitten haben, verschiedene Maßnahmen ergriffen. Usbekistan zum Beispiel verspricht ausländischen Touristen, dass es bei Ansteckung mit Covid-19 pro Person $3.000 für die medizinische Behandlung und die Rückkehr in ihre Heimat zur Verfügung stellt. Das süditalienische Sizilien stellt in Aussicht, für den halben Flugpreis nach Italien und ein Drittel der Hotelkosten aufzukommen und bietet für die Besichtigung von Museen und historischen Plätzen Freikarten an. Aber Japan regt mit einer Kampagne unter dem Leitspruch »Geh auf Reisen, nur zu Inlandsreisen« an. Die Regierung übernimmt dabei bis zur Hälfte die Reisekosten, darunter die Unkosten für Anreise, Unterkunft, Besichtigung von Sehenswürdigkeiten und Einkäufe. Zypern im Mittelmeer verkündete, um den Reiseverkehr wieder zu beleben, sämtliche Kosten für Unterkunft, Essen und Trinken und medizinische Behandlung aller Touristen, die ins Land kommen, zu übernehmen. Die Reisenden müssen jedoch vor Betreten der Insel einen Corona-Test machen. Für Reisende, die sich auf Zypern mit Covid-19 infizieren, hat die Regierung ein 100-Betten-Krankenhaus vorgesehen, wo sie umsonst behandelt werden. Im Iran herrschen weiterhin Reiseeinschränkungen und in der Tourismusindustrie wartet man auf die Entscheidungen des Nationalstabes zur Bekämpfung von Corona. Die Tourismusindustrie im Iran hat sehr unter der Epidemie gelitten und Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Dollar zu verzeichnen gehabt. Die Unternehmer in dieser Industrie planen zurzeit für die Übergangsphase und die Zeit nach der Corona-Krise. Die Reiselust der Touristen hat infolge des Einflusses auf Wirtschaft, Gesellschaft und Seele und allgemeine Veränderungen durch die Pandemie eine andere Gestalt angenommen. So werden häufiger nahe Reiseziele und weniger kostspielige Reisen bevorzugt, dies weniger mit Reisetouren und vielen Mitreisenden, sondern lieber mit dem eigenen Fahrzeug. Außerdem bevorzugen Reisende, Essen zu sich zu nehmen, das sie selber zubereitet haben. In der Zeit nach Corona werden die Reisen gezielter gewählt und aufgrund näherer Studien oder besserer Beratung über das Reiseziel ausgesucht werden. Reiselustige werden nach Corona sich nicht nur nach den Sehenswürdigkeiten am Reiseziel erkundigen, sondern auch hinterfragen, wie sehr Corona in diesem Land während der Pandemie verbreitet war, ob der Virus noch vorhanden ist, wie das Gesundheitswesen in diesem Land ausschaut und wie die letzten Statistiken über Corona-Erkrankte aussehen. Sie werden sogar die Diagramme über die Erkrankungswellen in dem betreffenden Gebiet studieren und dann erst für eine Reise in ein bestimmtes Gebiet planen. Die Tourismusindustrie wird nach Abklingen der Pandemie Kunden begegnen, die empfindlicher und wachsamer geworden sind. Die Experten im Tourismusbranche sehen voraus, dass Touristen entweder kurze Reise in die nahe Umgebung und Reisen in die Natur wählen und falls sie nur wenige Tage verreisen wollen, die ländlichen Gegenden besuchen möchten. Denn sie werden das Gefühl haben, dass sie in einem ländlichen Gebiet weniger Gefahr laufen, sich anzustecken als in den belebten Metropolen. Also sei zu erwarten, dass die Nachfrage nach dem Dorftourismus und Naturtourismus ansteigt und nach Corona einen Höhepunkt erreicht. Während der Pandemie haben Kunst- und Kulturzentren und insbesondere die Museen Probleme gehabt und sie haben versucht, auf neuen Wegen ihre Dienstleistungen anzubieten. Die Museen haben sich teilweise den neuen Umständen durch Corona angepasst. Einige von ihnen haben wieder geöffnet und ein entsprechendes Gesundheitsprotokoll eingehalten und andere haben im virtuellen Raum Besichtigungstouren veranstaltet. Die UNESCO, die UN-Organisation für Lehre, Wissenschaft und Kultur, gab jedoch bekannt, dass wegen der Hindernisse für eine Wiedereröffnung der Museen auf der Welt eine schwierige Situation entstanden ist und voraussichtlich 10% aller Museen niemals ihre Türen erneut öffnen können. ICOM, der Internationale Museumsrat der UNESCO, hat eine Untersuchung von fast 1600 Museen in 107 Staaten durchgeführt, die zeigt, dass fast alle Museen auf der Welt wegen Corona schließen mussten. Laut diesem Bericht befürchten Privatmuseen ihre Bankrott in den kommenden Monaten und ein Viertel der Museen befürchtet, dass sie bis ans Ende der Corona-Bedingungen geschlossen bleiben. Ernesto Otone Ramirez, stellvertretender Generaldirektor für Kultur bei der UNESCO, sagt hierüber: Viele wichtige Einrichtungen auf der Welt wie das Prado-Museum in Madrid haben mehr als 70% ihres Einkommens aus dem Verkauf von Eintrittskarten an Touristen bezogen. Die mehrmonatigen Schließungen wegen Corona haben die finanzielle Lage vieler Museen auf Jahre hinaus unvorhersehbar werden lassen. Otone Ramirez sagt, gestützt auf die Berichte der ICOM in Bezug auf afrikanische Länder, um die Fortschritte der letzten 20 Jahre wiederherzustellen, sei eine lange Zeit notwendig und es werde für viele Entwicklungsländer noch länger dauern. In einigen Ländern wie auf den Philippinen, in Indonesien, Montenegro und Irak seien mehrere neue Museumsprojekte eingestellt worden. In dem Bericht des Internationalen Museumsrats wurden die Stellungnahmen von 1600 Museen und deren Sachverständigen in 107 Staaten zusammengestellt und analysiert. Die Maßnahmen dieser Museen gegenüber der Pandemie wurden dargestellt und es wurden Vorschläge für die Zeit nach der Krise unterbreitet. Der Bericht hebt hervor, dass die Museen Ausdauer gegenüber der entstandenen Problematik zeigen müssen, damit sie den Zugang der Allgemeinheit zur Kultur fortsetzen können. Die Hälfte der Befragten erklärten, dass ihr Museum bereits vor Corona in den sozialen Medien vertreten war oder online seine Kollektionen mit Anwendern geteilt habe. Die digitalen Kommunikationstätigkeiten oder Aktivitäten in den sozialen Medien haben jedoch gemäß Umfrageergebnisse nur bei 15% der Museen einen Zuwachs zu verzeichnen gehabt. In dem Bericht wurde unterstrichen, dass die meisten Museumsexperten während der Quarantänezeit von zu Hause aus arbeiteten. Eine besondere Besorgnis über die Berufssituation besteht laut Bericht bei den Museumsleitern. 16,1% derjenigen, die dem Internationalen Museumsrat antworteten, gaben an, dass sie vorläufig entlassen wurden und 22,6% erklärten, dass ihr Vertrag nicht verlängert wurde. Mehr als die Hälfte der Museumsleiter gestanden ein, dass sie wegen der Krise gezwungen sind, die Gehaltszahlung ihres Personals zu suspendieren. ICOM hat am Ende des Berichtes in Vertretung der Internationalen Museumsgesellschaft die Politiker aufgefordert, den Museen finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, damit sie die Krise heil überstehen und ihren wichtigen Beitrag zur Kultur fortsetzen können. Außerdem wurde unterstrichen, dass die Verbesserung der Wirtschaftsbedingungen auf der Welt und die Erholung der Gesellschaft nach der Corona-Krise ein langer Prozess sein wird. Es hieß, dass die Museen als wichtigste Akteure bei der örtlichen Kulturentfaltung und als unvergleichliche Besichtigungs- und Lernstätten für die Bevölkerung eine wichtige Rolle in der Zeit nach Corona bei dem wirtschaftlichen Wiederaufbau und der Beseitigung der Schäden, von denen die Gesellschaftsstrukturen betroffen wurden, übernehmen. Zum Schluss taucht natürlich folgende Frage auf: Wird sich das Vorgehen der Museen während der Krise auf ihre zukünftige Leistung nach Corona auswirken? und werden Museen die ehemalige Anziehungskraft wiedererlangen? Das wird sich mit der Zeit noch herausstellen und ist abzuwarten.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute sind wir nun am Ende unseres Programms angekommen. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Alles Gute und bis morgen. Thank you.